Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Ihr wisst ja, ich bin Arzt und deswegen weiß ich genau, was passiert, wenn Menschen in eine Arztpraxis kommen. Sie erwarten, dass wir Gesundheit liefern. Als wäre sie ein Produkt, das man an sich einfach so abholen kann. Aber die Wahrheit ist, genau das kann kein Arzt der Welt liefern. Und genau mit dieser unbequemen Erkenntnis wollen wir uns heute beschäftigen. Experte der Woche. Heute habe ich einen Gast hier, der Medizin aus verschiedenen Perspektiven kennt. Ich spreche heute mit Dr. Christoph Specht. Er ist Arzt, hat in einer Klinik gearbeitet, in der Forschung und später als Medizinjournalist und Filmemacher medizinische Themen für Millionen Menschen sichtbar gemacht. Diese Breite an Erfahrung führt ihn zu einer klaren, provokanten Botschaft. Gesundheit ist nichts, das man im Wartezimmer bekommt. In seinem Buch »Gesundheit gibt es nicht beim Arzt« zeigt er, warum unser System überlastet ist, warum wir uns in falschen Versprechen eingerichtet haben, warum echte Gesundheit nur dort entsteht, wo wir handeln. Christoph, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns heute unterhalten. Du hast ja ein neues Buch geschrieben, »Gesundheit gibt es nicht beim Arzt«. Was hat dich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben und was genau wolltest du damit ausdrücken?
Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo Hadi. Das war eine Geschichte, wo man vielleicht damit anfangen müsste. Dieses Buch hätte es eigentlich gar nicht geben sollen. Seit 10 Jahren ungefähr rufen immer wieder mal Verlage an und sagen, Mensch, Specht, willst du nicht mal ein Buch schreiben, so ein Gesundheitsbuch? Das wäre doch toll, das würde sich bestimmt gut verkaufen. Und wenn wir dann weitergesprochen haben, dann ging es meistens darum, dass sie sich so ein Ratgeberbuch der klassischen Art vorgestellt haben. Also idealerweise ein Titel, die 10 ultimative Schönheitstipps oder so werden sie 180 ohne Anstrengung, irgendwie sowas in der Art. Und ich habe dann immer gesagt, nee, also dafür stehe ich überhaupt nicht zur Verfügung, das ist so gar nicht, was ich machen will. Wenn, müsste ich eigentlich mehr so ein Lesebuch über Gesundheit an sich schreiben und das, was wir möglicherweise ganz falsch verstehen, was Gesundheit angeht. Da wurde es dann immer ein bisschen schwieriger, aber zum Schluss kam dann eben doch ein großer Verlag, also Penguin Random House, die Verlagsgruppe, und da habe ich Leute gefunden, die tatsächlich gesagt haben, doch genau das ist das, was wir haben wollen. Deswegen gab es dieses Buch. Also es ist ein generelles Buch über Gesundheit. Wer jetzt erwartet, da kommen die ultimativen Einzeltipps nach dem Motto, trinken Sie 400 Milliliter rote Betesaft jeden Morgen oder sowas ähnliches, der wird enttäuscht werden, aber auch zu Recht, weil damit funktioniert es nicht. Es ist allerdings enthalten, wie man wirklich gesund bleiben kann oder auch gesund werden kann.
Du beschreibst ja unser Gesundheitssystem als überlastet und voller Fehlanreize. Was läuft aus deiner Sicht am gravierendsten schief?
Kurz zusammengefasst kann man es in einem Satz sogar sagen, wir sind dahin erzogen worden und haben es natürlich auch gerne geglaubt, dass Gesundheit eine Lieferleistung wäre, sowas wie Gas oder Strom. Und der Staat oder sonst irgendwer, eine Krankenkasse, Politiker, wer auch immer, könnten dafür zuständig sein, könnten mich beliefern mit Gesundheit. Und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Wir haben es gerne geglaubt, weil wir es natürlich, unsere Verantwortung für Gesundheit, die jeder selbst trägt, nach außen delegieren konnten. Die Psychologen nennen das so schön, die externe Kontrollattribution, was ja nichts anderes heißt als du, Doktor, machen mich gesund. Diese Vorstellung besteht sehr, sehr häufig und genau das funktioniert nicht. Ärzte sind natürlich total wichtig, klar, Heilmittel, Medikamente, Operationsmethoden, wenn wir die nicht hätten, wäre echt blöd, aber sie sind nicht die Garanten und auch nicht die Lieferanten für Gesundheit. Die kommt doch aus uns selbst heraus und das habe ich im Buch dargestellt.
Jetzt ist ja wirklich so, dass viele die Eigenverantwortung, wie du sagst, auch abgegeben haben. Wie ist es so weit gekommen, dass die Menschen in so eine passive Rolle verfallen? Und dann noch anschließend, und was können wir dagegen tun?
Es gibt ein sogenanntes Gesundheitsparadoxon. Das hat ein amerikanischer Arzt schon in den 80er Jahren beschrieben, 1980er Jahren. Der fand heraus, je mehr Fortschritt es gibt, je mehr medizinischen Fortschritt, wissenschaftlichen Fortschritt es gibt, umso kränker fühlen sich die Leute. Also man könnte ja denken, wir haben doch inzwischen schon wahnsinnig viel in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Es gibt Medikamente für viele Erkrankungen, die vor 20, 30 Jahren noch überhaupt nicht behandelt werden können. Nehmen wir mal die Hepatitis C zum Beispiel, die man seit 10, 15 Jahren tatsächlich komplett behandeln kann. Das ging die ganze Zeit nicht. Oder auch im Bereich der Orthopädie, wenn man die Endoprothetik sieht, was man da alles machen kann. Kniegelenksendoprothesen vor 30, 40 Jahren war noch nicht so das Gelbe vom Ei. Mittlerweile geht das alles relativ gut. Also toll eigentlich. Nur hat sich nicht das eingestellt, was man erhoffte, dass die Menschen sich dann auch gesünder fühlen. Es ist zwar richtig, dass wir heute mit einem 60-Jähriger zum Beispiel verglichen mit einem 60-Jährigen vor 30, 40, 50 Jahren gesünder ist, aber er fühlt sich gar nicht so. Er hat auch Angst vor dem, was ihn alles noch erreichen kann im Laufe seines Lebens. Wir haben also die Phase des Siechtums am Ende des Lebens nicht ausgeschaltet und auch nicht verkürzt, sondern ganz im Gegenteil, wir haben sie hinten dran gehängt und noch ein bisschen verlängert. Das ist eben dadurch gekommen, wir sind gerne ein bisschen faul, klar, und wenn uns einer sagt, er könnte ein Problem, was wir haben, abnehmen, dann geben wir das gerne ab. Mhm. Bei Gesundheit funktioniert es halt nicht. Das haben wir uns zu lange einreden lassen und deswegen ist das Gesundheitssystem, so wie es funktioniert, absolut zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, vielen ist noch gar nicht klar, wie spät es schon ist.
Ja. Naja, du hast was Wahres gesagt. Das Siechtum ist aktuell in Deutschland, wenn man das jetzt mal so nennen darf, 11 Jahre im Schnitt. Ist quasi die letzte Dekade, die wir leben, von Schmerz und Pein und einer sehr passiven Phase geplagt. Ich glaube, das haben wir gemeint, dass wir dagegen vorgehen wollen. Du forderst ja Gesundheit leben statt konsumieren. Wie kann das im Alltag konkret aussehen?
Wir müssen uns darüber klar werden, dass die Gesundheit nichts ist, was am Anfang, das ist ja unsere übliche Vorstellung, da ist. Wenn wir geboren werden, dann sind wir hoffentlich halbwegs gesund. Mhm. Und dann im Laufe des Lebens kommt immer mehr Krankheit dazu, bis am Ende von der Gesundheit gar nichts mehr übrig ist und dann sterben wir. Das ist ja so ein bisschen die allgemeine Vorstellung, die man hat. Eine ja auch sehr traurige Vorstellung. Gott sei Dank ist es so aber nicht. Es gibt ein ganz anderes Konzept, nicht von mir erfunden, hat ein Medizinsoziologe, Antonowski hieß er, gemacht und der nannte das Ganze ein bisschen kompliziert Salutogenese. Mhm. Heißt nichts anderes als, wie entsteht Gesundheit? Und daran ist eigentlich schon, oder darin ist schon das Wichtigste formuliert. Gesundheit vergeht nicht einfach nur. Sie kann entstehen und sie kann auch immer wieder entstehen. Er hat das so an einem Zeitstrahl oder an einem Strahl dargestellt. Wir bewegen uns auf einem Kontinuum das ganze Leben zwischen Krankheit und Gesundheit. Aber Gesundheit kann immer wieder neu entstehen, auch wenn wir krank sind. Das ist vielleicht eine ganz wichtige Nachricht. Auch wenn jemand chronische Erkrankungen, chronische Einschränkungen hat, dann kann er auch immer wieder gesund werden beziehungsweise gesunde Anteile an sich haben. Und die gilt es zu stärken. Ich kam auf diesen Gedanken hauptsächlich dadurch, dass ich ja in Afrika tätig war und dort eben unter ganz basalen, ganz, ganz schwierigen Umständen Menschen gesehen habe, die ganz sicher krank waren, sehr große Einschränkungen hatten. Aber aus meiner Sicht und auch aus deren Sicht gesünder daherkamen als viele bei uns hier mit zum Teil ganz teuren Therapien.
Ist das eher das Abgleichen der Erwartung, was es am Ende ausmacht?
Ja, da ist was dran. Es ist ein Abgleichen der Erwartungen, richtig. Wir kennen das ja alle, gerade bei Operationen. Wie das Operationsergebnis ausgeht, hängt ganz stark davon ab, wie die Erwartungshaltung ist zum Beginn der Operation. Bleib mal beim Kniegelenk. Wenn man jemanden operieren würde, der über Schmerzen im Kniegelenk klagt, wo man aber sagen muss, so katastrophal sieht es in seinem Gelenk eigentlich noch nicht aus, dann sollte man tunlichst die Finger davon lassen, denn im Zweifelsfall wird das nicht gut werden und der Mensch wird am Ende unglücklich sein, weil er denkt, die Operation hätte jetzt wahnsinnig was bringen müssen. Die bringt dann gar nicht so viel. Wenn allerdings der Zustand relativ schlecht ist und er tatsächlich massive Schmerzen hat, dann kann man ihm natürlich auch mit einer Operation stark helfen und dann wird das Ergebnis auch, wenn die Erwartungshaltung entsprechend war, besser werden. Das haben wir aber bei ganz vielen medizinischen Dingen und wir müssen wegkommen von dieser Vorstellung, alles, was irgendwo nicht ganz in Ordnung ist in unserem Leben, müsste medikalisiert werden. Also auf Medikamente bezogen oder auf Eingriffe oder auf ärztliche Therapien, psychologische Therapien, was auch immer, müsste auf die Medizinebene gehoben werden. Das ist sicher falsch. Wir müssen uns selbst ans Steuer unseres Lebens setzen. Und selbst wenn wir krank sind, können wir eben dann diesen gesunden Anteil wieder stärken. Das ist für viele erstmal nicht so glaubhaft. Es funktioniert aber tatsächlich.
Wie kann das konkret aussehen? Also in jedem Alltag, wenn ich morgens wach werde?
Ja, wir müssen uns verabschieden von den Vorstellungen, dass wir durch äußeres Zuführen von was auch immer Gesundheit bekommen könnten. Sei es durch den Besuch beim Arzt oder eben in der Apotheke. Der Untertitel sozusagen unausgesprochen lautet ja, Gesundheit kann auch nicht in der Tüte von der Apotheke nach Hause getragen werden. Mhm. Wenn wir verstehen, wie Gesundheit wirklich entsteht, dann können wir auch was dafür tun. Und da habe ich einen Bogen gespannt zu dieser Blue Zone Forschung. Der ein oder andere hat das sicher schon mal gehört. Dan Büttner, das ist ein amerikanischer National Geographic Journalist, der hat sich schon vor 20 Jahren mal die Gegenden in der Welt angeguckt, wo die Leute recht alt werden und dabei relativ gesund alt werden. Und da hat er einige, das meisten waren Inseln, herausgefunden, zum Beispiel Ikaria, aber auch Okinawa in Japan oder auch in Costa Rica. Gegenden, wo Leute alt werden, und das lag nicht an besonders guter medizinischer Versorgung, wie wir uns gerne einreden lassen, sondern an ihrem Lebensstil. Man hat natürlich dann gedacht, ja, zum Beispiel die Sarden werden auch relativ alt, sardische Hirten. Und man hat sich dann das Leben angeschaut und festgestellt, ach guck mal, die treffen sich immer nachmittags und trinken Rotwein. Man hat ja auch schon von diesem französischen Rotwein-Paradoxon gehört. Die Franzosen, die trinken Rotwein, Alkohol, das ist doch schädlich, aber die werden komischerweise relativ alt. Vielleicht ist irgendein Stoff im Rotwein, das Resveratrol. Man hat dann überall gesucht nach einzelnen Substanzen, weil man gedacht hatte, daran müsste es liegen, um es kurz zu machen, in keiner dieser Gegenden lag es an irgendeiner Substanz, auch nicht an dem Rotwein Resveratrol bei den Sarden, sondern die Punkte waren ganz andere, waren der allgemeine Lebensstil. Dieses Treffen zum Beispiel nachmittags bei den Sarden hatte kommunikativen Charakter. Man hat sich ausgetauscht. Also der soziale Anteil, haben wir Kontakte, spielt eine enorm große Rolle in der Medizin, in der Gesundheit, aber eben auch der andere Faktor Ernährung und natürliche Bewegung. Wir könnten über die einzelnen Punkte sprechen. Ich sage extra eben natürliche Bewegung, weil das kann ich gleich voraussagen. Mit Sport hat es eigentlich nichts zu tun.
Ja, das stimmt. Es sind meist hügelige oder bergige Regionen, wo die Menschen quasi gezwungen sind, wirklich viel zu laufen, und zwar bergauf und vor allem dann auch wieder bergab, und stärken quasi, genau zu sagen, ihre exzentrische Muskulatur und die Bewegung. Und es hilft natürlich, im Alter sich gut zu stabilisieren, ja, und ganz nicht zu stolpern, genau, und sich den Schenkel zu brechen und dann wird die Prothese gebraucht oder eine andere Versorgung. Und genau das Einbauen der Bewegung in den Alltag ist, und die haben es nicht eingebaut, also nicht qua Design, sondern es ist einfach natürlich für die Menschen in diesen Blue Zones.
Das ist genau der entscheidende Punkt. Deswegen natürliche Bewegung. Wir setzen uns ins Auto, fahren zum Fitnessstudio und ärgern uns, wenn wir nicht ganz vorne am Eingang parken können. Das ist pervers. Ja. Das würde einer in Ikaria oder in Okinawa oder der Cowboy in Costa Rica niemals machen. Der macht auch keine Bewegung oder Sport. Sport macht er extrem selten. Okinawa machen die älteren Damen manchmal Hanteltraining. Aber die bewegen sich, weil es zu ihrem ganz natürlichen Leben dazugehört. Der reitet in Costa Rica als Cowboy, weil er Sport machen möchte oder sportlich sein möchte, sondern ganz einfach, weil es zu seinem Lebensstil dazugehört. Mhm. Und im Prinzip machen die ja das Gleiche, was wir auch machen. Nur wir haben leider das Pech, dass wir eben in unserer Gewohnheit einen schlechten Lebensstil pflegen und die pflegen halt einen guten. Aber wir können uns da was abgucken und damit erreichen wir am allermeisten viel, viel mehr als damit, wo die meisten hinschielen, nämlich mit irgendwelchen Lifestyle-Produkten oder Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, die alle nicht das bringen können, was unser natürlicher Lebensstil bringen kann.
Ja, absolut. Also ich unterstütze das voll und ganz und ich sage das auch immer wieder, dass der Schlüssel zur Langlebigkeit eigentlich relativ einfach und mit wenig Kosten verbunden ist. Das ist wirklich ein gesunder, längerer Schlaf, ja, weil wir in der Regel zu wenig schlafen. Es ist diese Bewegung in den Alltag zu integrieren und sich natürlich zu bewegen, weniger Auto zu fahren oder Rolltreppe, Fahrstuhl, sondern lieber die Treppen hochgehen, sofern das möglich ist. Eine ausgewogene Ernährung und dann die soziale Interaktion. Und beschreibt eigentlich genau das, was auch in den Blue Zones passiert, dass genau das passiert und wir gar nicht so auf diesen extremen Sport oder die Pille suchen, die quasi der alleinige Halsbringer ist. Aber viele Menschen fühlen sich damit überfordert, ja, wenn sie hören, sie müssen Selbstverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Was sagst du diesen Menschen?
Das ist genau der Punkt. Ich habe so Beispiele beschrieben, auch schon in früheren Veröffentlichungen. Der Klassiker ist ja, man fragt seinen Arzt, sag mal, du hast jetzt einen Typ-2-Diabetes-Patienten, warum erzählst du dem nicht, dass der erstmal seinen Lebensstil ändern muss und woran es eigentlich wirklich liegt, dass er jetzt eine Fehlsteuerung in seiner Endokrinologie hat, in seinen Hormonen. Dann denkt man, der hat keine Lust und ist vielleicht von der Pharmaindustrie gekauft und verschreibt deswegen lieber Tabletten. Alles Unsinn. So funktioniert das gar nicht. Sondern, weil kurz gefasst, auch dieser Arzt hat mit Sicherheit total idealistisch angefangen und der weiß natürlich, dass ein Typ-2-Diabetes jedenfalls nicht in erster Linie mit Medikamenten behandelt, eingestellt wird, sondern dass es der Lebensstil ist. Und ich kenne etliche Patienten, die wirklich allein mit dem Lebensstil komplett von dieser Krankheit weggekommen sind. Die sind keine Patienten mehr, die sind wirklich gesund. Aber was passiert? Er erzählt das dem Patienten, dem ersten, dem zweiten, dem dritten, dem vierten. Er stellt im Laufe der Wochen und Monate fest, der Patient macht es einfach nicht. Es ist halt eine Gewohnheit, es ist anstrengend. Man muss verstehen, dass das der einzige Schlüssel ist, verstehen aber viele eben nicht. Und dann kommt es eben letztendlich doch auf die Medikamente hinaus, um das Schlimmste abzuwenden. Aber um das gleich zu sagen, diese Medikamente ersetzen unmöglich die Veränderung des Lebensstils. Also es wird nicht wirklich gut. Es bleibt nämlich nach wie vor ein Patient, der ist dann Diabetiker nach wie vor, nur er ist dann im besten Fall ein gut, wie das so schön heißt, gemanagter Diabetiker, gut eingestellter Diabetiker, aber er ist nach wie vor Patient. Und da verzweifelt dann eben auch der Doktor, irgendwann gibt er auf, frustriert und sagt dann, na, das läuft alles im Hinterkopf schon ab, ich wüsste genau, was ich jetzt hier sagen muss, aber ich fürchte, der Patient macht es eh nicht, also greife ich gleich zum Rezeptblock. Das ist das Problem und das muss man, glaube ich, klipp und klar den Menschen ehrlich, dieses Buch ist auch sehr ehrlich und wird nicht allen gefallen, auch dieses Lesen aus Patientensicht, erst recht nicht aus vielleicht Politiker- oder Kassensicht. Die Menschen müssen begreifen, dass es wirklich schon sehr spät ist und wir nur diesen einen Hebel haben. Es braucht jemand, der die Wahrheit sagt und auch unmissverständlich, freundlich, aber klar sagt. Von Politikern wird man das nie hören, auch von Kranken Krankenkassen nicht. Warum? Weil sie natürlich sich gut eingerichtet haben, auch Ärzte, auch Patienten. Wir haben uns alle eingerichtet in der Situation, dass man sagt, das ist eben so und das System läuft eben auf diese Art und Weise. Es läuft aber gegen die Wand.
Absolut. Also ich wollte gerade fragen, das System läuft ja eigentlich aus dem Ruder, ja, weil die Gesundheitsausgaben immer, also es sind eigentlich keine Gesundheitsausgaben, sondern es sind Krankheitsausgaben, um das genau zu sagen, immer höher werden und es ist auch kein Ende in Sicht.
Im Gegenteil.
Was muss sich aus deiner Sicht im System, weil es ist ja ein systemisches Problem, ändern? Ja. Ja. Und vielleicht kannst du Politik, Krankenkassen und dann auch die Menschen einmal den Rundumschlag machen.
Ich versuch's kurz. Erstens habe ich schon angedeutet, Bewusstsein. Allen muss klar sein, es ist wirklich so, keine Pille der Welt kann so viel für die Durchblutung und für die Mobilität des Menschen von uns allen geben, wie zum Beispiel das ständige Nutzen der Treppe und das ein bisschen weniger Essen. Das würde schon ausreichen. 80%, wenn die Bevölkerung 80% von dem nur essen würde, uns selbst eingeschlossen, was wir normalerweise essen, würden wir im hohen zweistelligen Milliardenbereich jedes Jahr Geld sparen. Wir geben über 500 Milliarden Euro für die Gesundheit jedes Jahr aus. Tendenz deutlich steigend. Mit extrem schlechtem Ergebnis, denn wir haben eine unterdurchschnittliche Lebenserwartung in der EU. Was müsste sich also ändern? Bewusstsein. Es muss uns allen klar sein, den Patienten, und sich nicht auf die Spur geben oder vertrauen, die Krankenkassen würden sich schon um die Gesundheit kümmern. Das können sie gar nicht. Und was die Krankenkassen und die Politik angeht, ist, die Politik hat sich immer sehr gerne, und zwar aller Couleur, darin gefallen, Menschen immer neue Leistungen zu versprechen. Das übernimmt die Kasse jetzt auch noch. Wir haben jetzt durchgesetzt, dass sie da. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass die Politiker über das Geld anderer verfügt haben, nämlich die Beiträge. Und die sind gestiegen und gestiegen und gestiegen. Ganz aktuell ist der neue Zusatzbeitrag gerade veröffentlicht worden. Er soll 2,9% jetzt betragen. Das ist eine Steigerung von 0,4. Und er wird in wenigen Monaten, wenn das Jahr dann angefangen hat, das neue Jahr, wird er wieder steigen. Das kann man sich gerne dann nochmal angucken. Da bin ich absolut sicher. Was muss man da also tun? Aus meiner Sicht ist es mit Reformen nicht mehr getan. Wir haben, soweit ich mich erinnern kann, mindestens über 30 Jahre eine Reform nach der anderen. Es ist immer nur teurer geworden. Es wäre vielleicht noch schneller noch teurer geworden, aber es hat nichts gebracht. Mit Reformen, meine ich, kommen wir nicht mehr zurecht. Und jetzt kommt etwas, wo ich mich um Kopf und Kragen rede, aber ich sage es trotzdem hier an dieser Stelle, habe ich im Buch so noch nicht geschrieben, das wird dann das Nächste. Ich bin tatsächlich für die Abschaffung dieser zweigleisigen Versicherungssysteme und da denkt dann jeder, ach, das hätte ich bei dem Specht gar nicht gedacht. Guck mal, der will die private Krankenversicherung abschaffen. Nein, ich will die gesetzlichen Krankenkassen abschaffen. Die gesetzlichen Krankenkassen versuchen, es gut zu machen, aber sie können es nicht. Das funktioniert einfach nicht. Es ist extrem ineffektiv. 94 Krankenkassen brauchen wir sowieso nicht. Ich wäre dafür, wir geben den Menschen das Geld wieder zurück, beziehungsweise wir nehmen es ihnen erstmal gar nicht, wir klauen es nicht von ihnen. Aber wir brauchen da natürlich ganz viel Bildung, dass die Menschen sich natürlich versichern, sie müssen sich, also eine obligatorische Versicherung, aber sie können sich ihren Baukasten zusammenstellen, etwa nach dem Schweizer Modell, da muss man auch Korrekturen machen, aber im Prinzip, dass man unter den privaten Versicherungen sich ein Modell zusammensuchen kann. Letzter Satz noch dazu vielleicht, wenn Leute sagen, um Gottes Willen, der Specht, das ist ja ganz fürchterlich, was sagt er da, das ganze Sozialsystem. Dänemark ist jetzt bestimmt kein Land, wo man sagen würde, das ist kein Sozialstaat. In Dänemark, in dieser tollen Gesundheitsversorgung, die Dänemark hat und der hohen Lebenserwartung, die Dänemark hat, sind in der gesetzlichen Versicherung, die es für alle pflichtmäßig gibt, keine zahnärztlichen Behandlungen mit drin. Es muss nicht immer so sein, wie wir uns das vorstellen. Das ist natürlich toll, aber es ist vor allen Dingen total ineffektiv. Das wären die Hebel, die man aus meiner Sicht an denen man ansetzen müsste.
Ich finde, das ein sehr, sehr interessanter Gedanke, den ich so noch nie gehört habe, die Privaten zu halten und die gesetzliche Krankenkasse abzuschaffen und eher ein neues System oder eine neue Versicherung zu denken, in dem jeder privat versichert ist und ich hab dich so verstanden, dass die Grundversorgung schon noch gesichert ist.
Ja.
Bei jedem, aber dann Zusatzbausteine mit dazugenommen werden können. Weil die größte Sorge der Gegner einer solchen Idee sind, dass wir amerikanische Verhältnisse bekommen, wo sich die Leute die Versicherung nicht mehr leisten können oder wollen und dann quasi ohne Versicherung bankrott werden, wenn sie eine ernsthafte Erkrankung haben.
Ja. Das Argument verstehe ich und ich möchte auch keine amerikanischen Verhältnisse, denn Amerika toppt uns ja noch in der Ineffizienz. Es ist noch viel teurer als bei uns. Ja. Dagegen sind wir ein billiger Jakob. Sie sind aber in der Lebenserwartung auch noch schlechter und sie sinkt seit 2010, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Also man sieht, am Geld liegt es nicht. Wir haben so viel Geld im System. Das reicht dicke und dreifach. Ich komme immer wieder auf die Endoprothese. Die ist teuer, ja. Oder eine TAVI, sagen wir mal eine TAVI, das ist diese kathetermäßige, der kathetermäßige Einbau über ein Schlauchsystem von einer Herzklappe. Das ist sensationell, dass man eine Herzklappe nicht mehr offen operieren muss. Seitdem man das kann, hat man gesagt, oh, jetzt können wir ja auch Patienten, die schon relativ schlecht dran sind, denen können wir jetzt auch noch eine Herzklappe einbauen, wenn die kaputt ist. Weil früher hätte man gesagt, sagen wir mal, jetzt ein 85-jähriger, 90-jähriger Patient, viele Erkrankungen, Herzklappe ist auch kaputt, aber eine offene Herz-OP, nee, also die übersteht er nicht, das machen wir mal nicht. Seitdem man diese sogenannte TAVI, ist eine Abkürzung, seitdem man das machen kann mit diesem Katheter, viel, viel schonender für den Patienten, behandelt man natürlich auch sehr alte, multimorbide, viel mit vielen Krankheiten geschlagene Menschen mit dieser Technik. Tolle Sache. Häufig bleibt das dann nur noch ein paar Monate oder ganz wenige Jahre da drin, hat aber das über Dreifache von dem gekostet, was die Herzklappenoperation früher gekostet hat. Ich kann es ja verstehen, wenn ich jetzt einen halbwegs fitten 94-Jährigen oder 94-Jährige habe und man sagt dann, ja, das einzig Blöde ist die Klappe, wenn man da, dass man dann TAVI macht, selbstverständlich. Aber natürlich hat es auch dazu geführt, dass man die Altersgrenze immer weiter nach unten gezogen hat und auch bei 60-Jährigen noch Patienten, die eigentlich ganz gut dran sind, die, wenn man auch eine offene OP früher gemacht hätte, jetzt die TAVI zu machen. Man kann das alles tun. Ich finde das super und ich selbst würde es auch haben wollen. Aber wir müssen uns insgesamt einfach überlegen, wir haben den Euro immer nur einmal. Wofür wollen wir ihn ausgeben? Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Diesen Themen dürfen wir uns nicht verweigern.
Ja, absolut, absolut. Also es ist gibt's viele Beispiele, ob das die Katarakt-OP ist, die von gesetzlichen Kassen nur als eine monofokale Linse erstattet werden. Es gibt aber multifokale Linsen, die quasi die Nähe und die Ferne entsprechend abbilden. Und da ist es schon möglich, selbst zuzuzahlen und als gesetzlich Versicherter sich für die sogenannte multifokale Linse zu entscheiden. Und das kommt dann auch aus der eigenen Tasche. Also es ist, wir haben schon kleine Beispiele, wo sowas geht. Von daher unterstütze ich genau diesen Vorschlag.
Ja. Super. Vielleicht kurz Einschub, nur bevor die Leute sich aufregen und dann sagen, oh Gott, jetzt soll ich noch mehr bezahlen. Genau das möchte ich ja nicht. Hm. Aber genau da laufen wir momentan hin. Die Beiträge in der Pflichtversicherung steigen ständig weiter, in der privaten natürlich auch. Aber die Leistung wird dann letztendlich weniger, jedenfalls für die richtige Gesundheit. Und dann müssen Sie noch extra dazu bezahlen. Das ist asozial. Ich habe es im Buch beschrieben, die Älteren werden ihn noch kennen, Professor Jimek, der alte Tierprofessor aus dem Fernsehen, der hat ein Buch damals in den 70er Jahren schon geschrieben, wo er genau diese Punkte schon aufspießte. Und damals war das Ganze ja noch viel, viel harmloser als die Situation heute. Er sagte, die gesetzliche Krankenversicherung ist asozial und sie ist deswegen asozial, weil wir, und das machen wir immer mehr, zu den Beiträgen noch Geld von den Leuten verlangen. Ich würde sagen, radikal ändern, runter mit den Beiträgen. Wir müssen weniger im Grundsockel bezahlen, damit die Leute auch die Fähigkeit haben, das hart verdiente Geld eben dann dafür einzusetzen. Und natürlich, ich sage das schon, muss die Bildung mit dazu laufen. Ohne Bildung, das ist ein Projekt von mehreren Jahrzehnten, ohne Bildung klappt sowas natürlich nicht.
Ja, Christoph, das ist sehr spannend. Ich würde dich gerne zum Schluss fragen, was sind die drei Tipps, die du unseren Hörern mitgeben möchtest?
Erstens, sich klar machen, dass Gesundheit nicht geliefert wird, sondern aus einem selbst herauskommt, auch wenn man eine chronische Erkrankung hat. Zweitens, Medikamente, Arztbesuche sind nicht die Lösung, auch wenn ich schlecht dran bin. Diese Ärzte, diese Pillen können mir helfen und sollen mir auch helfen auf dem Weg zur Gesundheit. Aber ich selber als Patient, als Mensch, würde ich sagen, ganz allgemein, muss am Steuer dieses Prozesses sein. Und vielleicht drittens als abbindendes Element und ganz wichtiges Element, was wir häufig extrem vernachlässigen, gerade im Alter, das ist die soziale Einbildung. Ich habe auch über Glauben, der in den Blue Zones eine große Rolle spielt, Spiritualität im Buch geschrieben. Die Einbindung in eine soziale Gemeinschaft ist extrem wichtig für unsere Gesundheit, gerade dann, wenn wir krank sind. Und wir sollten gerade die Alten und Kranken nicht vergessen, die nämlich nicht in Altersheimen sind, sondern irgendwo alleine zu Hause sind und sich alleine deswegen schon, wir kennen das selbst von uns, in der Krankheit verheddern sozusagen, weil man nur noch dieses Thema hat, keinerlei Ablenkung hat. Wir wissen ganz genau, hätten sie irgendeine Ablenkung nach außen, meistens eben durch Menschen, wäre ihre Situation sehr viel besser. Also unbedingt danach gucken, dass die sozialen Kontakte erhalten bleiben. Dann haben wir ganz viel für die Gesundheit getan.
Christoph, das war ein ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir für diesen spannenden Austausch. Das ist sehr wichtig, dass du dir die Botschaft weiterträgst, weil wir haben ja schon besprochen, dass das Gesundheitswesen, wie wir es in Deutschland haben, läuft aus dem Ruder. Und es muss schnell gegengesteuert werden. Und das geht nur, wenn wir alle zusammen die Verantwortung über uns selbst übernehmen. Und dann muss sich dann auch das System ändern. Von daher vielen Dank für deinen Beitrag, den du dazu leistest. Ich finde es extrem wichtig und ich danke nochmal erneut für den spannenden Austausch.
Adi, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.
Die Fakten der Folge. Was wir uns merken können, ist, dass echte Gesundheit eben nicht in der Arztpraxis, sondern in unserem Alltag entsteht. Also durch unsere Entscheidungen, Routinen und unsere Lebensführung. Aktuell ist unser System noch nicht richtig ausgerichtet. Es hat mehr das Kranksein statt das Gesundbleiben im Fokus. Wer Gesundheit wirklich fördern will, muss sie daher aktiv leben. Durch Bewegung, richtige Ernährung und soziale Bindung. Und wir haben gehört, die Medizin der Zukunft braucht einen Kulturwandel. Wir müssen weg von der Erwartung, versorge mich, hinzu, ich gestalte meine Gesundheit selbst. Politik, Kassen und Ärzte können das unterstützen, aber nicht ersetzen. Random Reminder. Ausatmen beruhigt schneller als einatmen. Wenn du gestresst bist, atme 4 Sekunden ein und 6 bis 8 Sekunden aus. Das längere Ausatmen aktiviert deinen Vagusnerv und beruhigt dein Nervensystem in Sekunden. Also mein Random Reminder in dieser Woche. Länger aus als einatmen, das beruhigt dich. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.